Ja, die nächste Referentin darf ich Ihnen vorstellen, Sarah Dietrich. Sie ist Diplomarchivarin oder hat die Ausbildung zur Diplomarchivarin am Landesarchiv Baden-Württemberg gemacht, als eine Kollegin von Markus Friedrich. Sie hat dann anschließend Geschichte und Geografie an der Universität Heidelberg studiert und ist seit 2016 Archivarin im Landesarchiv Baden-Württemberg am Generallandesarchiv Karlsruhe und ist zuständig oder beziehungsweise Sachgebietsleiterin für Sammlungen, Familien- und Herrschaftsarchive. Und ich sage immer, das nichtstaatliche Archivgut ist ja immer das Interessantere, so auch die Unterlagen zur Sportgeschichte, die wir seit einigen Jahren am Landesarchiv in Baden-Württemberg professionell sammeln und erschließen dürfen. Die Ausstellung handelt von dem Skipionier Wilhelm Paulke. Es geht zum Wandel alpiner Landschaften und gezähmte Berge, zeigt das Landesarchiv Karlsruhe von Wilhelm Paulke zum Wandel alpiner Landschaften mit einem Blick auf seine Person, wie die Thematisierung von Bergsport und Natur sowie Landschaftsnutzung und Wahrnehmung in der Ausstellung präsentiert. Ja, der Karlsruher Geologe, Schneeforscher und Skipionier Wilhelm Paulke, wir haben von dir, lieber Gerd Falkner, heute Morgen schon einiges zu ihm gehört, hat während privater und beruflicher Aufenthalte in den Alpen zwischen 1890 und 1940 zahlreiche Fotografien aufgenommen, die im Generallandesarchiv verwahrt werden. Ja, bereits vor 11 Jahren durfte ich bei einer Tagung in Baden-Baden einen Vortrag über Wilhelm Paulke, den damals Professor Konrad Grimm vom Generallandesarchiv hielt, anmoderieren. Jetzt bitte erlauben Sie mir, dass ich kurz aus dem Vortrag von Herrn Professor Grimm zitiere, der die facettenreiche Persönlichkeit Paulkes damals schon auf den Punkt brachte. Er schrieb, über Wilhelm Paulke lassen sich sehr verschiedene Biografien schreiben. Die solideste hätte sich wohl mit dem Schnee Paulke zu befassen. Als experimentierender Geologe untersuchte er bis ins hohe Alter alpine Oberflächen, Strukturen von Gletschern und Eis und Bewegung von Lawinen. Die Schweizer Schneeforschungsstationen verwirklichten später, was er sich als Pionier auf diesem Gebiet erhofft hatte. Und mehrere tausend Glasplatten und Planfilme aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts repräsentieren diese systematisch erarbeitete und im Dokumentationswert unschätzbare Leistung. An anderer Stelle heißt es, für Paulke selbst war die Bedeutung des Sports für die Erziehung zum Kampf und die Ertüchtigung zum Krieg sein Leben lang selbstverständlich. Das will ich aber nicht mehr verraten und vor allem Ihnen nicht zu viel vorgreifen. Liebe Frau Dietrich, dann würde ich Sie um Ihr Wort bitten. Vielen Dank.
PowerPoint braucht man noch, also ich grüße Sie aber alle mal herzlich. Genau, der hat es ja schon gesagt, ich bin Archivarin am Generallandesarchiv in Karlsruhe, das auch zum Landesarchiv Baden-Württemberg gehört und dort für die Sammlungen zuständig, zu dem auch der Bereich der Nachlässe gehört. Und wir haben uns dann in den letzten beiden Jahren intensiver mit Wilhelm Paulke auseinandergesetzt und dessen Nachlass in unserem Hause, da wir eine Ausstellung erarbeitet haben, die sich mit dem Wandel der alpinen Landschaften von Paulkes Lebenszeit an bis heute beschäftigt, basierend auf einem Projekt, das ein Karlsruher Fotograf entwickelt hat und dann mit uns zusammen die Ausstellung umgesetzt hat. Genau. Ich würde gleich bitten, eine Folie weiter. Das ist Saas-Fee im Kanton Wallis in der Schweiz im Sommer 2017. Für diejenigen, die die Alpen schon bereist haben, bestimmt ein normaler und gewohnter Anblick, den man so auch erwarten würde. Hotels an Hotels in den Siedlungen, Panoramabrücken, Schwimmbäder, hier wie im Vordergrund mit Panoramafenstern für den besten Blick auf die Berge, Liftstationen, die zu den Wander- und Skigebieten nach oben führen. Dieses Foto ist allerdings nicht zufälligerweise so entstanden, sondern zeigt den gleichen Ausschnitt von Saas-Fee am Standort, an dem Wilhelm Paulke schon vor 118 Jahren stand. Dann bitte wieder eins. Da. Hier die Aufnahme von Wilhelm Pauke aus dem Jahr 1902, noch ohne Brücke, ohne Hotels, ohne Lifte, dafür mit Wiesen und Wirtschaftshütten, Felsen im Vordergrund und nach einem wesentlich größeren Gletscher im Hintergrund. In der Gegenüberstellung der beiden Fotoaufnahmen aus dem Jahr 1902 und aus dem Jahr 2017 offenbart sich der tiefgreifende Wandel der Berglandschaften, aber nicht nur der Berglandschaften, sondern auch der Lebensrealität der Menschen durch die Eingriffe des Menschen in die Bergwelt und die davon angestoßenen Veränderungen im letzten Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert sind die Alpen immer mehr zu einem beliebten Reiseziel geworden und so sind die Berge dann auch an die Vorstellungen und Bedürfnisse der Touristen angepasst worden. Das dokumentarische und vergleichende Fotoprojekt zwischen Wilhelm Pauke und dem Fotografen Elias Siebert wird derzeit in der Ausstellung unter dem Titel Gezähmte Berge im Generallandesarchiv Karlsruhe präsentiert. Wilhelm Pauke ist dabei nicht nur Fotograf der früheren Vergleichsansicht, sondern er steht mit seiner Lebenszeit, aber auch mit seinem Handeln selbst in Sachen Bergsport und Ski für viele Entwicklungen, die eben Tal, Siedlung und Berge von Sassé so verändert haben bis heute. Ich möchte kurz etwas zu seinem Lebenslauf sagen. Wilhelm Pauke ist eigentlich noch abseits der Alpen geboren, am 8. April 1873 in Leipzig. Er ist dann aber schon in seiner Kindheit mit der Familie nach Davos in die Schweiz gezogen und hat dort die Berge kennengelernt und nicht nur kennengelernt, sondern sich auch für die Natur der Berge begeistert, für das Bergsteigen und er stand zu der Zeit auch schon auf Skiern. Die Zeit währte dort allerdings nicht allzu lange. Er ist mit seinem Vater dann auch kurzzeitig hier in München gewesen, 1886, dann starb aber sein Vater, seine Mutter und seine Stiefmutter waren schon verstorben und so ist Pauke dann zu Freunden der Familie in die Stadt Baden-Baden gekommen. Das blieb dann auch in der Folgezeit sein beruflicher und sein privater Wohnsitz im badischen Raum. Nach der Schule hat er eine militärische Ausbildung absolviert im Rheinischen Jägerbataillon Nummer 8 und war dann anschließend hat er in Freiburg im Breisgau und zeitweise auch in Zürich und hat dort Zoologie, Botanik und Geologie studiert. Danach hat er zeitweise auch am Geologischen Institut in Freiburg im Breisgau gearbeitet und von 1905 bis 1935 war er als Professor für Mineralogie und Geologie an der Technischen Hochschule in Karlsruhe dann tätig gewesen. Er war dort an der Technischen Hochschule auch zeitweise Rektor nach dem Ersten Weltkrieg in den Jahren 1919 und 1920 und verstarb am 5. Oktober 1949 in Karlsruhe. Wilhelm Paukes Nachlass wird daher auch im Generallandesarchiv in Karlsruhe verwahrt. Er besteht aus vielen Briefen und persönlichen Papieren und aus sehr vielen Manuskripten zu seinen Vorträgen und Publikationen, die er in seinem Leben verfasst hat. Dazu zählen aber auch beim Nachlass über 10.000 Fotografien, die er selbst gemacht hat. Die Fotos zeigen vielfach den Alpenraum und er nennt auch die Alpen in seiner Autobiografie mit dem Titel Berge als Schicksal dann eine zweite Heimat für ihn. Was ihn mit den Bergen verbunden hat, beziehungsweise was aus dem Badischen eigentlich immer wieder in die Alpen getrieben hat, da hat er mal gesagt, für ihn liegt die Anziehungskraft auf dem Menschen in der Natur der Berge begründet. Und er hat für sich selbst auch mehrere Bereiche ausgewählt, die ihn mit den Bergen verbanden. Das war als Bergsteiger, als Skiläufer, als Geologe, als Maler und als Soldat. Das sind verschiedene Bereiche, die auch unterschiedliche Blicke auf die Berglandschaften werfen. Das heißt, wie wir Berge wahrnehmen, kann aus vielfältigen Perspektiven geschehen, die dann auch unterschiedliche Folgen haben für unseren Umgang mit den Bergen. Zum einen möchte ich jetzt auf diese Bereiche näher eingehen und da ist er als Maler und auch als Fotograf hat er Berge künstlerisch erlebt und sie waren im Kunstobjekt und hat die Landschaften in Gemälden festgehalten oder auf Glasplatten und Planfilmnegative, das waren damals gebräuchliche Fotomedien, wofür die Kamera auch bis auf die Berggipfel mitgenommen hat. Dann eins weiter bitte. Als Geologe, das heißt in der Forschung, waren im Berge ein Forschungsgegenstand und die Alpen sein Arbeitsplatz gewesen. Er hat Aufbau und Geologie der Alpen untersucht, er hat sich mit Schnee- und Lawinenbildung auseinandergesetzt mit Eisbildung und auch mit Gletschern. Bei ihm war es immer wichtig, dass es nicht nur Theorie ist, seine Forschung, sondern dass sie auch einen praktischen Nutzen hat und dass sie anderen zu Lehrzwecken dienen kann. Er hat dann auch seine Erkenntnisse zum Beispiel zu den Lawinen in sein Handbuch, sein Gefahrenbuch für den Bergsteiger und Skiläufer 1941 einfließen lassen. Zum einen eben, um Gefahren im Gebirge berechenbarer und auch beherrschbarer zu machen. Er war allerdings nicht nur in dieser Hinsicht in den Bergen unterwegs, sondern auch als Soldat. Und als Soldat waren im Berge ein militärisches Trainingsgebiet und in dem Ersten Weltkrieg, in dem er auch selbst im Sommer 1915 in den Alpen war, dann zu einem Schlachtfeld geworden. In seinen taktischen Grundsätzen zum Gebirgskrieg, die er im Ersten Weltkrieg ausformuliert hat, sind Berge dann für ihn zu natürlichen Festungen geworden, die es jetzt zu nutzen galt. Paul Gesbodge-Geisterung war also eng mit seinem Militarismus verbunden gewesen. Für ihn und nicht nur für ihn, sondern auch für Zeitgenossen waren die Berge eine Schule, beziehungsweise sie erzogen und sie ertüchtigen zu Kampf und Krieg. So war der Bergsteiger für Pauke auch im Frieden ein Soldat der Berge, wie er das genannt hat, der sich dann im Kampf mit den Naturelementen befand. Solche Ansichten haben ihn dann auch mit den entsprechenden Parolen der Nationalsozialisten im Dritten Reich verbunden. In der Technischen Hochschule in Karlsruhe hatte er bereits in den 1920er Jahren den Hochschulsport eingeführt. Dazu gehörten auch schon Schießübungen. Aus diesem Hochschulsport ist dann im Dritten Reich auch der allgemein verpflichtende Wehrsport geworden, wie es Pauke befürwortete. Anschaulich für seine bewusste Nähe zum S-Programm steht auch dieses Foto hier, das er bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen von sich hat aufnehmen lassen. Pauke ist hier im Vordergrund mit Mütze zu sehen und im Hintergrund hat er sich bewusst so positioniert vor Adolf Hitler und anderen NS-Funktionären. Ein Foto, das sich auch in mehreren Abzügen in seinem Nachlass wiederfindet. Dann weiter. Bitte. Eine ganz besondere Rolle hat aber eben der Bereich des Bergsports und des Skis in seinem Leben gespielt. Er hat darüber viel geschrieben und auch viele Vorträge gehalten. In seinen Berichten über Bergtouren zu Fuß oder auf Skiern erschienen ihm die Berglandschaften auf der einen Seite als einsam und gefährlich und damit seine Touren auch als Abenteuer, die so dem charakterlichen und körperlichen Training dienen konnten, eben auch fürs Soldatentum, wie ich es gerade eben erzählt habe. Außerdem, auf der anderen Seite, boten ihm die Berge Vergnügen. Die Natur wird bezeichnet als herrlich und als schön. Sie bringt Freude und lässt staunen. In seiner Autobiografie heißt es dann weiter: Ich konnte die Entwicklung der Blütezeit des Alpinismus und des Skilaufes wie der Alpengeologie miterleben, an ihrer Gestaltung mitarbeiten und habe versucht, im Leben meine Pflicht zu tun, mit der Jugend für die Jugend zu wirken. Pauke lebte also nicht nur selbst den Bergsport aus, sondern er trat mit seinen Ansichten in die Öffentlichkeit, um den Bergsport zu fördern und sich auch aktiv für dessen Verbreitung einzusetzen. Besonders hat er sich für die allgemeine Verbreitung des zu seiner Zeit noch recht neuen Skis eingesetzt in der Bevölkerung, Männer wie Frauen. So war er auch an den Anfängen des Skilaufs im Schwarzwald beteiligt durch seinen Wohnsitz in Baden-Baden und dann in Freiburg im Breisgau. Und er hat auch in seiner Studienstadt Freiburg dann 1895 den Skiclub mitbegründet. 10 Jahre später war er auch an der Gründung des Deutschen Skiverbands beteiligt gewesen. Aber nicht nur im Schwarzwald, sondern auch in den Alpen hat er sich für die Ski eingesetzt. Erste alpine Skitouren haben in den Alpen im Januar 1897 durch das Berner Oberland geführt oder im Januar 1898 zum Monte Rosa bei Zermatt, wo es ihn auch am Gorner Gletscher vorbeigeführt hat. Oder 1902 hat er auch nochmals das Berner Oberland auf Skiern durchquert und auf diese Weise wollte er die Nützlichkeit und die Tauglichkeit des Skis im Winter im Hochgebirge auch unter Beweis stellen. Und diese Berichte über solche Touren und auch die Gründung der Skivereine hatten den Zweck, das Interesse am Skilauf allgemeinhin zu verbreiten. Denn Pauke hat im Bergsport auch noch einen anderen Nutzen gesehen, nämlich eine wirtschaftliche Entwicklungschance für die sonst im Winter einsamen und auch insgesamt ärmlichen Alpendörfer. Und so hatte im Jahr 1902 eigentlich schon den Ski in einer Schrift über die Einführung des Skilaufs im Hochgebirge propagiert als: Jetzt galt es, die Erfahrungen, welche gemacht waren, den weitesten Kreisen der Alpenbevölkerung zugänglich zu machen, den Ski in systematischer Weise im Gebirge einzuführen, damit er schließlich seinen Siegeszug durch die Alpen vollenden kann. Ein Siegeszug, zu dem er beitragen wollte, der aus heutiger Sicht durchaus eingetreten ist und von dem die Rede sein kann. Der Skisport hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr etabliert, neben dem bisherigen Alpentourismus in den Sommermonaten, der auch im Winter Menschen in die Alpen brachte, mit entsprechenden Folgen aber für die Landschaften und Siedlungen, wie es hier jetzt auch zu sehen ist schon, in St. Christoph am Arlberg im österreichischen Tirol. Das hier ist in diesem Fall das Foto von Wilhelm Pauke in das Foto von Elias Siebert eingebettet worden. Man sieht aber, die Siedlung ist angewachsen seither. Die wenigen Häuser zu Paukes Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, sind modernen Architekturen von Hotels, Restaurants und anderen Einrichtungen für Touristen gewichen. Mit dem Skitourismus wollte Pauke also Verkehr, Leben und Wohlstand in die Alpen bringen und konnte es dann auch selbst noch erleben und feststellen, wie er in seiner Autobiografie 1936 geschrieben hat. Jetzt bitte. Die Hütten sind offen, sind bewirtschaftet. Der Skilauf spielt volkswirtschaftlich für die Alpen eine ungeheure Rolle. Der Verkehr brachte den Bergbewohnern Wohlstand. Von den Veränderungen durch den Skitourismus vor allen Dingen sind eben auch nicht nur die Landschaft betroffen, sondern auch der Mensch selbst. Das zeigt sich hier sehr gut an der Lebensrealität der beiden Hüttenwarte der Silfretta-Hütte. Da ist der heutige Hüttenwart ein junger Mann, der in einer weitaus größeren Hütte lebt, mit auch viel mehr Komfort. Sie hat Strom, sie hat fließend warmes Wasser und er hat Internet, über der auch Kontakt zur Außenwelt halten kann, ganz im Gegensatz eben zu dem Hüttenwart zu Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Hüttenbau und die Beschreibung von Wegenetzen hat auch zu den ersten touristischen Erschließungsmaßnahmen dann in den Alpen gehört. Und Pauke hat mit seinem Engagement für den Bergsport und besonders für den Ski dann auch an der touristischen Erschließung der Alpen mitgewirkt und damit auch dem heutigen Massentourismus und großräumigen Skigebieten den Weg gebahnt, womit gleichzeitig auch die Zerstörung dessen einherging, was er andererseits bewunderte, eben die schöne Natur der Berge. Aus den, wenn überhaupt landwirtschaftlich genutzten Landschaften, die Wilhelm Pauke auf Skiern fuhr, sind Skigebiete für den Massentourismus geworden. Es haben sich Lifte, Gondeln, Skipisten, die extra präpariert werden, Schneekanonen oder Restaurants in den Bergen ausgebreitet, wie hier in Passen oberhalb von Davos in der Schweiz, wo Pauke als Kind lebte. Die Berglandschaften sind für viele heute zu Sportarenen geworden. Oft werden sie auch eher als Kulisse wahrgenommen, während sie für die Ökonomie dann eine Ressource zur Gewinnmaximierung darstellen. Es hat sich für mich dann die Frage gestellt, haben sich die Alpen also seit Paukes Lebenszeit mehr und mehr in einen Freizeit- und Erholungsraum der Massen verwandelt? Und interessant wäre auch, was würde Pauke denn eigentlich zu den Entwicklungen sagen, an denen er auch irgendwie maßgeblich mitgewirkt hat, da er in der Natur durchaus das größte Glück im Leben sah und auch ihre Macht über allem Menschenwerk sah. Würde er den Skilauf noch als Wohltat für die Alpenbevölkerung propagieren? Und ist das Skifahren in großräumigen Skigebieten noch ein Naturpurerlebnis bei der Maxime nach Gewinnmaximierung sowie dem Ruf nach immer größeren und spektakuläreren Attraktionen und Events zur Aufwertung der Skigebiete? Die Ausstellung Gezähmte Berge im Generallandesarchiv Karlsruhe fragte er auch danach, wie wir die Alpen erleben, was wir wahrnehmen und was unser Handeln in den Bergen bewirkt. Durch die gleichzeitige Präsentation von Paukes Fotos und denen von Elias Siebert treten Veränderungen vor Augen, wie eben gesehen in St. Christoph oder bei der Silfretta-Hütte oder in Passen, die sonst nicht in unserem Erfahrungshorizont liegen. Ohne die Tourismuswirtschaft allerdings einseitig anklagen zu wollen, dokumentiert die Ausstellung mit ihrem Blick auf Siedlungen, Skipisten, Energieinfrastrukturen und Gletscher, menschliche Eingriffe in Natur und Lebensräume und deren Auswirkungen. Sie betrachtet nicht isoliert, denn Wohlstand und wachsende Siedlungen hängen eben mit dem Sommer- und Wintertourismus zusammen, an denen Pauke maßgeblich mitgewirkt hat. Diese wiederum verlangen nach Energie, bestmöglich aus regenerativen Quellen, wie hier der Lüner See. Das ist eine Aufnahme aus unserer Ausstellung, bei der wir ein Vermittlungskonzept gemacht haben, dass wir zum Teil die ältere Ansicht von Wilhelm Pauke auf einer überdimensionalen Glasplatte vor einen Bildschirm gehängt haben, der das neuere Foto aus dem Jahr 2017 zeigt und sich das hintere Bild langsam immer wieder erscheint und wieder nicht zu sehen ist, um dadurch auch den Wandel für die Betrachter sichtbar zu machen, wenn man sich die Zeit nimmt, davor stehen zu bleiben. Genau, der Lüner See ist in den 1950er Jahren aufgestaut worden mittels einer Staumauer, um ihn dann für die Stromerzeugung nutzen zu können, und hat mit seinem erhöhten Wasservolumen vorherige Infrastrukturen, aber auch Natur- und Lebensräume auf der anderen Seite eben geschluckt. Wachsende Siedlungen, Energieverbrauch und Massentourismus haben noch andere, teilweise auch von uns unbeabsichtigte Auswirkungen, so zum Beispiel auf das Klima. Die Klimaerwärmung ist in den Alpen besonders sichtbar, auch schon nach wenigen Jahren an dem Schmelzen der Gletscher, was wiederum auch neue Gefahren mit sich bringt, die dann wieder Anpassung durch den Menschen einfordern. So ist aus dem Mordaratsch-Gletscher, aufgenommen am 20. August 1897, genau 120 Jahre später, bereits ein Gebirgsbach geworden. Die Ausstellung möchte daher gerne einen Anknüpfungspunkt für Überlegungen bieten, wie wir mit den Bergen umgehen und sie heute und in Zukunft erleben möchten und wie sie der Ort bleiben können, der Wilhelm Pauke und andere vor uns schon begeisterte. Und sie soll nach der Schau in Karlsruhe dann auch auf Wanderschaft gehen und so noch vielen Menschen spannende Blickwinkel auf die Alpen ermöglichen. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, und Sie können mir gerne noch Fragen stellen zu Wilhelm Pauke und auch der Konzeption der Ausstellung.
Ja, liebe Frau Dietrich, herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Ausstellung. Karlsruhe ist bei uns sozusagen die Ecke. Ich muss mir das auch selbst noch angucken, habe mir aber schon natürlich im Hintergrund Informationen besorgt. Und ich denke, gerade so eine kontroverse Figur wie Paulke, der ja, sage ich mal, an mancher Büchse der Pandora im Kleinen sicherlich beteiligt war und sicherlich eine gravierende Persönlichkeit seiner Zeit auch ist und manches mitbekleidet hat, was er gewiss auch vielleicht im Nachhinein an sich sehr kritisch gesehen hat, oder wir hoffen es zumindest, dass er es kritisch gesehen hat. Ja, da gibt es sicherlich die ein oder andere Frage hier im Raum, die man an Sie richten möchte. Da habe ich dann, ich glaube, ich etwas verspekuliert. Doch, der Herr Friebe, ich gebe gerade, Sie kriegen ein eigenes Mikro. So.
Danke sehr, vielen Dank für den Vortrag. Mich würde ihn interessieren als ein Wissenschaftler an der TH Karlsruhe in der Zeit. Das haben Sie ja auch angedeutet, dass er mitgewirkt hat, auch im Hochschulsport, im Skilaufen. Und da wollte ich also nochmal nachfragen, ob er noch mehr gemacht hat in dem entstehenden Institut für Leibesübung. Das muss ja 1930, glaube ich, dann gegründet worden sein. Und das ist ja für die Institute wichtig gewesen, dass sie Anbindung hatten an die anderen akademischen Disziplinen. Und der hat sich da ja ganz offensichtlich daran beteiligt. Also hat er dort noch mehr im Bereich der Forschung oder vielleicht auch in der Lehre gemacht, oder hat er nur im Hochschulsport dort mitgewirkt? Und hat Karlsruhe beispielsweise, wie das in vielen anderen Universitäten auch war, eine eigene universitäre Skihütte gehabt, die betrieben worden ist? Ja, wissen Sie darüber etwas?
Also für die Skihütte weiß ich jetzt nichts, aber also Pauke war natürlich schon als Geologe eigentlich an der Technischen Hochschule vorrangig tätig gewesen. Er hat auch viele Exkursionen mit seinen Studenten dann in die Alpen unternommen und hat ja auch in der Hinsicht auch publiziert, nicht nur jetzt zum Skifahren und zum Bergsteigen. Aber es war ihm halt auch ein Anliegen noch nebenbei, dass es nicht nur wissenschaftliche Lehre ist an der Technischen Hochschule, sondern eben auch eine körperliche Erziehung gibt. Zum einen auch vor dem Hintergrund, wie er es dann auch schon Volksgesundheit genannt hat. Und es war vor allem in seiner in der Zeit als Rektor 1919 und 20, wo er sich da schon für den Hochschulsport stark gemacht hat und da eben auch sich eingesetzt hat, dass Geld fließt, um die entsprechenden Sportanlagen dann auch in Karlsruhe errichten zu können, an der Technischen Hochschule. Und das auch, wo er dann nicht mehr Rektor war, hat er sich da auch immer mal wieder dann drum bemüht, dass sich dort vorangeht, auch mit dem Sport, und dass auch die einzelnen Studenten dort am Sport wirklich teilnehmen, der ja noch freiwillig war zu der Zeit.
Ja, Gerd Falkner, bitte. Wir bräuchten gerade noch mal das Mikro.
Ja, nur zur Ergänzung zu dieser Frage. Also Paulke war in dieser Entwicklung des Studentensports eigentlich die führende Persönlichkeit. Das hat auch was damit zu tun, dass der Krieg verloren war. Paulke war, das kann man ohne Zweifel sagen, Militarist durch und durch. Und es war diese vorherrschende Meinung, auch im Skiverband, da gibt es programmatische Reden zu, dass man uns das Köstlichste genommen hätte, nämlich die allgemeine Wehrpflicht. Und das war Paulkes Haltung auch. Und er hat dann nach Auswegen gesucht, die man auch gefunden hat, zum Beispiel im Skiverband, führt das zu einer massiven Entwicklung auch der Jugendskitage, dass man also jetzt diese allgemeine Wehrpflicht und die körperliche Ertüchtigung ersetzen muss. Und deswegen ist er auch so ganz engagiert bei der Entwicklung des Studentensports. Also da gibt es unendliche Originalquellen, die zeigen, dass er eigentlich da der Macher war, wie er mehrfach in der Geschichte bei bestimmten Entwicklungen der Macher war. Und was man auch noch sagen muss, es bestand immer so ein Rätselraten, warum er sich faktisch abrupt, nachdem er Mr. Skisport nicht nur in Deutschland, sondern Paulke ist hier der führende Mann im ganzen deutschsprachigen Raum, das beweisen die Originalquelle, warum er auf einmal sich faktisch zurückgezogen hat. Das hat was damit zu tun, persönliche Animositäten in der Führung des Deutschen Skiverbandes, die auch damit zu tun hatten, wer an die Front gegangen ist und wer nicht. Ja, und das hat dazu geführt, er war Frontoffizier den ganzen Krieg über, andere Funktionäre nicht. Und das hat also dann bei ihm zu solchen Enttäuschungsschüben geführt, dass er mit diesen Leuten nichts mehr zu tun hatte. Und als ich die ersten biografischen Skizzen über Paulke geschrieben habe, habe ich die Quellenlage insgesamt auch noch nicht gewusst. Der verschwand einfach und fiel hin und wieder mal durch kritische Briefe auf an den Vorstand des Skiverbandes. Aber Paulke blieb einflussreich. Ne? Er war absolut vernetzt im Deutschen Reichsausschuss für Leibesübungen und hat auf dieser faktisch übergeordneten Ebene auch mit die Strippen gezogen. Also das ist nur zur Ergänzung.
Ja, Markus Friedrich, bitte.
Danke. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz was zu dem Fotografen sagen, der die aktuellen Bilder gemacht hat, die dann da überblendet wurden, was sozusagen sein Hintergrund war, wie er zu Paulke kam.
Also der Fotograf ist Elias Siebert in Karlsruhe und er hat an der Hochschule für Gestaltung studiert und bei seiner Abschlussarbeit wollte er ein Projekt angehen, das sich mit Landschaft auseinandersetzt und der Landschaftsfotografie. Und er ist dabei eigentlich im Internet auf die Notiz dann gestoßen, die das Generallandesarchiv zu dem Fotobestand von Wilhelm Paulke dort stehen hat. Er ist noch nicht mit einzelnen Datensätzen im Internet erschlossen und daher aufrufbar, aber diese Notiz, und das fand er dann sehr interessant und hat bei uns dementsprechend angefragt. um sein Projekt umzusetzen und sich den Fotobestand tatsächlich vorgenommen, hat sich das durchgesehen und da dann auch wirklich Ansichten gefunden, die er sehr reizvoll fand, um sie tatsächlich da auch direkt gegenüberzustellen. Also er hat versucht, diese einzelnen Standorte wieder aufzusuchen. Das war nicht unbedingt immer möglich. Entweder er konnte nicht genau bestimmt werden, er war irgendwie verbaut oder gar nicht mehr zugänglich gewesen. Aber das war letztendlich dann das, worauf es bei ihm hinaus lief, sich da Pauke auch letztendlich ein bisschen zu unterwerfen, auf seine Spuren zu gehen und ja, diesen selben Ausschnitt wiederzuwählen, anstatt zu sagen, ich mache irgendwie meine eigenen Fotografien und meine eigenen Dokumentationen von den Bergen. Und im Prinzip zeigt jedes Foto ja nur einen kleinen Ausschnitt und an sich genommen sieht dieser Gebirgsbach am Motorradtal auch wunderschön aus. Aber wenn man das wirklich dann im Kontrast sieht zu Wilhelm Pauke, ist es dann doch schockierend und auch gravierend, was da passiert ist.
Ja, Frau Dietrich, nochmal herzlichen Dank. Die Zeit schreitet voran und wir müssen schon zum nächsten Referenten dann gehen. Aber es gibt ja sicherlich auch im Anschluss noch die Gelegenheit, das eine oder andere vor Ort und untereinander noch zu besprechen.